Hallo, willkommen bei Dev Radio, hier auf Radio Free FM. Am Mikrofon ist Ricky. Hier im Studio habe ich bei mir den
Lukas
und den
Reins.
Ja, um was geht es heute? Wir haben heute als Thema Datenträger.
Ja.
Ja, bevor wir zu unserem eigenen Thema kommen, möchte ich noch ein paar andere Sachen so erwähnen. Wir haben so unsere 256. Folge von Dev Radio. Das ist eine runde Zahl.
Und zwar genau ein Byte.
Mhm. Wir haben jetzt auf jeden Fall unser 10-jähriges Bestehen von Dev Radio. Unsere erste Folge war ja am... wo ist die Zeile hingeflutscht?
Das kann ich dir auch nicht sagen.
Sie war auf jeden Fall 2004, Januar 25. Ja, wir haben heute den 9. Februar. Ich habe ein bisschen was aus der allwissenden Müllhalde rausgesucht, was am 9. Februar alles passiert ist. Wobei ich sagen muss, es ist sehr interessant, was man ab und zu findet. Heute, 1942, haben sich die das US-Militär getroffen und besprochen, was sie im Zweiten Weltkrieg machen. Und haben am selben Jahr, also am selben Tag, die Sommerzeit wieder eingeführt, um effizienter im Krieg zu sein.
Ja, ja. Okay.
Keine Ahnung, was für eine Begründung das ist, aber ja.
Ja, wenn man mehr arbeitet, wenn es hell ist, dann muss man nicht so viel Licht anmachen und deswegen braucht man keine Energie fürs Licht und naja.
Ja, das war die frühere Argumentation hinter dem ganzen Geschichte.
Ja, also da mag es sinnvoll gewesen sein. Keine Ahnung, ob es das heute noch ist oder...
Zurück zum Thema.
Genau.
Datenträger. Ja, was ist denn eigentlich so ein Datenträger? Was sind so die ganz alten, die man so kennt?
Naja, früher gab es natürlich nur Arbeitsspeicher. Ich meine, ganz, ganz früher gab es halt irgendwie CPU und man braucht ja was, um was zu speichern und dann gab es halt Arbeitsspeicher. Und danach möchte man ja vielleicht irgendwas länger als nur Laufzeit aufbewahren und dann gab es halt Datenträger.
Das könnte man jetzt auch noch weiterziehen auf vor Computerzeit. Es gab ja früher auch noch Lochkarten, also einfach nur noch irgendwelche Pappdinge, auf die halt so Programme reingelocht waren. Dann hast du die hergenommen und irgendwann... ist ihnen dann aufgefallen, oh, es ist so auf Dauer gar nicht so effizient, könnte man doch mal was Elektronisches draus machen.
Ja, genau. Und ich weiß ja nicht genau, was zuerst kam eigentlich. Gab es denn erst Kassetts oder gab es davor schon was? Ich meine, es gab ja irgendwie Schallplatten, aber das war ja nicht wirklich digital.
Naja, man konnte Audio drauf abspeichern. Das ist doch ein Datenträger, oder?
Ja, aber es gibt ja digitale und es gibt ja analoge. Ich meine, das Beispiel von diesen, mit diesen Gatter, wie heißt das jetzt? Lukas,
was du gerade...
Lochkarten. Genau.
Lochkarten sind ja auf jeden Fall digitale Speicher.
Ja, genau.
Wir haben 0 und 1.
Ja, genau. Aber in den Schallplatten ist dann zum Beispiel kein Beispiel von digitalen. Aber aus welchen Zeit sind diese mit den Gatter? Aus welchen Zeit kommen die?
Ja, die gab es schon seit 350 vor Kartoffelsuppe. Also die gibt es auf jeden Fall schon verflucht lange. Es gibt auch schon, wenn man im Internet sucht, findet man schon Webstühle, auf die dann so Muster halt mit Lochkarten einprogrammiert waren, sodass dann ganz bestimmtes Muster halt gewebt wird, sobald du die Karte reingeschoben hast.
Ah, Spinning Jenny.
Ja, genau. So eigentlich aus dem Industrial Revolution Zeit.
Ja.
Ja, okay. Und das war dann so halb digital, sagen wir jetzt mal. Und dann gab es halt Schallplatten und danach kam die Kassette oder kam es da noch was dazwischen?
Also laut dem, was ich jetzt zusammengesucht habe, gibt es anscheinend den ersten magnetischen Speicher, den ich jetzt wirklich rausgefunden habe, war irgendwie so eine Art Floppy. 8 Zoll groß. Ich bin mir nicht sicher, wann die erste Festplatte kam. Aber ich schenke es ja auch um den Dreh rum. Ich meine, das, was ich als erste Festplatte irgendwo mal gesehen habe, war so auch so, ja, tatsächlich um 1960 rum. 10 Megabyte, so groß wie mein Esstisch.
Aha. Oh, okay, aber ich habe, glaube ich, War das, ich glaube, an der Uni Eindhoven habe ich mal so einen ganz alten gesehen, der irgendwie so einen großen Schrank ist, und das war dann irgendwie einen Kilobyte oder so. Das war auch so magnetisch, aber da konnte man halt die Scheiben tatsächlich voneinander unterschieden sehen.
Das war so aus der Zeit, wo dann irgendwie hieß, boah, vielleicht in 50 Jahren, da sind die Rechner dann so effizient, da sind die vielleicht nur noch 1,5 Tonnen schwer und dann haben ein ganzes Gigabyte Speicher.
Nee, genau. Gigabyte, wovon träumst du?
Ja, ich glaube, das ist für uns hier, ich weiß nicht, ich schaue so rum, alles eigentlich vor unserer Zeit, ist für uns nicht wirklich vorstellbar, wie das war.
Also ich habe bei jemandem bei sich zu Hause tatsächlich auch noch einen Ringspeicher gesehen, so einen Magnetspeicher. Ich habe das Ding noch nie in Funktionieren gesehen. Das Einzige, was ich davon weiß, ist, dass man da die Bits flippen hört.
Interessant.
Das sind so mehr oder weniger ein Gitter gewesen aus Drähten und jeder Ring hat mehr oder weniger gespeichert.
Okay, interessant. Und
nicht zufällig in einem Museum oder so?
Nein, da hat das mir so ein bisschen zu Hause.
Das ist auch toll.
Wem es gefällt, ja.
Ich glaube, an der Uni bei uns hier gibt es auch an der Uni West, ich weiß nicht, ob ihr das weißt, was da genau steht, aber da steht halt auch ein Haufen alten Rechner. Und ich glaube sogar auch von so einer Speicherscheibe. Weil wie alt die ist, weiß ich nicht genau. Ich vermute aus der 50er, 60er Jahren. Und das war alles magnetisch, habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ja. Ich meine, so das Erste, was man tatsächlich auch zu Hause genutzt hat, war ja mehr oder weniger diese Video- und Audiokassetten, zum Beispiel die VHS-Kassetten, Video Home System, heißt das, 1970. Hat Video und Audio analog gespeichert, hatte so Kapazität von 5 bis 10 Stunden an Material. Gab noch ein Konkurrenzprodukt namens Betamax, aber irgendwie haben sich die VHS durchgesetzt. Es gibt Leute, die behaupten, das ist wegen dem Porn.
Ja, die Behauptung habe ich auch mal gehört. Ich habe auch mal gehört, dass Betamax eigentlich technisch superior war. Ist das auch so, oder?
Das ist das, was ich auch gehört habe. Ich habe das jetzt bei der Suche nach unseren Materialien noch nicht gefunden.
Okay.
Also man könnte wahrscheinlich von VHS gegen Betamax auch wieder die Parallelen ziehen zum neueren Krieg, den es ja vor einigen Jahren mal gab zwischen HD, DVD und Blu-ray.
Ah ja, genau. Das war auch aber da meinte ich als halt jemand, der sich da nicht so gut auskennt, dass Blu-ray technisch besser war und das am Ende auch gewonnen hat. Oder habe ich das total falsch?
Ja, im Endeffekt schon. Es gab halt zwei Systeme und beide wurden irgendwie in verschiedenen, auch damals verbreiteter Hardware verbaut und angeboten, aber Blu-ray hat halt gewonnen, weil Gründe, und genauso wird es halt bei VHS gegen Betamax gewesen sein, weil das ist ja so ein Systemkrieg aus einer Zeit, bevor ich gelebt habe, wo irgendwie meine Eltern jünger waren als ich jetzt, und von daher...
Ja, okay, fair
enough. Also ich habe es gerade eben mal kurz in die allwissende Müllhalde reingekippt, um zu gucken. Also Betamax und VHS waren so in etwa gleichwertig. Das, wo sie sich tatsächlich dann unterschieden haben, waren dann die Nachfolger, so Super Betamax und Super VHS. Da war die Super VHS tatsächlich hochwertiger, was die Bildqualität anging, aber hat, glaube ich, auch nur weniger Speicher gehabt, also weniger Kapazität im Vergleich dazu gehabt.
Okay. Und gab es eigentlich auch eine Möglichkeit, um solche VHS-Dings an Rechner anzuschließen, oder ist das irgendwie nie passiert?
Ich habe mal gehört, dass es sowas gibt. Ich habe es noch nie gesehen.
Okay.
Wie sieht es mit unseren Zuhörern aus? Habt ihr vielleicht schon sowas gehabt oder nicht? Ihr könnt uns natürlich erreichen im Studio unter der Rufnummer 0731 938 6299. Oder im Twitter an @dev_radio und theoretisch auch im Chat, aber irgendwie habe ich gerade keinen Chat-Client da. Wie sieht's? Kein IRC-Client?
Ich habe hier kein Internet.
Ich habe einen Browser.
Das musste gehen.
Das müsste gehen. Ich habe bloß keine Ahnung.
Ja, ich suche mal was.
Du brauchst einen IRC-Client.
Ich habe Pidgin, was frage ich eigentlich?
Stimmt, du hast einen Pidgin. Der Server ist irc.bn-ulm.de.
Jetzt so schnell.
Und der Channel ist
Hashtag DevRadio.
Hashtag
aneinander geschrieben.
Genau, zusammengeschrieben.
Genau. Dann noch eine Frage von mir, weil was ich jetzt vorher gesagt habe von dem VHS, ob die man am Rechner anschließen kann, das habe ich deswegen gefragt, dass mein Vater mich früher immer erzählt hat, dass es das mit Kassetten gab. Und die Frage war jetzt, sind Kassetten jetzt älter oder neuer als VHS oder?
Also ich glaube, die Idee, dass man irgendwas auf Kassette speichern kann, ist glaube ich tatsächlich älter. Mhm. Ich meine, man benutzt, glaube ich, selbst heute immer noch Bandlaufwerke zum Backuppen.
Ja, okay, aber das ist eine ganz andere Art von Speicher. Naja, das sind diesen Backup-Tapes, die man mit irgendwie 1 bis 10 Terabyte beschreiben kann.
Ja, aber das ist ja mehr oder weniger eine Kassette, die man reinschiebt und Daten draufstellt.
Ja, ich meine, ja, es ist irgendwie
es ist halt keine magnetischen
Speicher, aber es ist halt von Struktur, glaube ich, ganz anders.
Sind aber auch heute noch im Einsatz, weil soweit ich jetzt weiß, zum Beispiel... Mhm. Macht das Kids bei uns an der Uni oben die Backups auch noch darauf? Sprich, wenn irgendwas...
Jein.
Also, sie haben es lange Zeit gemacht. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen.
Sie aber machen es immer noch.
Aber so die Geschichten, die ich gehört habe, ist halt, wenn mal der Server abrauscht, dann dauert es halt so 24 Stunden. Dann hat man aus seinem tiefen Verlies diese schwere, schwere Kiste geholt, spult dann und spielt ein.
Genau. Das machen die aber nicht nur an der Uni oben, sondern auch... in der Uni Konstanz und ich glaube noch an eine andere Uni. Es gibt halt dreimal Offside-Backups und die sind halt täglich, das stimmt.
Naja, wenn man weiß, wie man Bänder lagert, das ist so ziemlich so gleich, wie man VHS-Kassetten lagern sollte.
Kühl und dunkel?
Kühl, dunkel und möglichst nicht nass.
Ja, wie Schokolade.
Ja. Aber das Wichtige im Leben.
Dann sollten die Dinger schon halten.
Nee, genau. Was ich auch noch interessant fand, was mein Vater immer erzählt hat, war, dass man nicht nur Kassette halt verwendet hat, um als halt externen Speicher, sondern auch um neue Programme einzuladen. Und es gab dann irgendwo, laut ihm dann früher für so Radiosendungen, wo man halt, die man halt aufnehmen konnte, auf dem Kassette und das war halt nur da halt komische Geräusche und wenn man das dann aufgenommen hatte, konnte man den Kassette halt einstecken und dann am Rechner hängen und damit dann Programme davon laden. Das, ja, habt ihr das mal mitgekriegt irgendwo oder bei ihrer Suche vielleicht irgendwo gefunden, dass es das häufiger gab?
Ich höre, dass es das immer wieder gibt, aber ich habe noch nie eins gesehen, gehört und konnte es irgendwo mal nachvollziehen.
Ich glaube, es ist auch noch vor meiner Zeit gewesen.
Also das Einzige, was ich weiß, dass es wohl anscheinend magische Daten auf der VHS gab, wenn man eine gute VHS hatte. Ich weiß nicht mehr, ob Super VHS waren, wo man halt sagen konnte, ich möchte zum nächsten Kapitel vorspulen. Und wenn der VHS-Player das konnte, ist er zum nächsten Kapitel vorgesprungen.
Das ist aber cool. Ja. Wir können das mal im Death Radio versuchen, so ein Programm auszusenden und dann aufzunehmen daheim und dann versuchen, das wieder auszuführen. Das könnte mal ein tolles Experiment sein. Das ist aber zum Zuhören vielleicht nicht so toll.
Naja, wir können...
Also wer auf fluchende ITler steht, die verzweifelt versuchen, irgendeine Technik zum Laufen zu kriegen, der ist dann wahrscheinlich sehr gut aufgehoben bei der Sendung.
Ja, genau.
Naja, wir könnten das tatsächlich ja machen. Ich meine, wenn wir wissen, in welchem Frequenzbereich wir senden, also ich meine so in welcher Qualität wir senden, können wir das ja in einen Bereich reinlegen, der gerade so hörbar ist.
Ja, zum Beispiel.
Damit wir auch noch anderen Inhalte damit nebenbei spielen können.
Das wäre interessant. Das wäre mal toll auszuprobieren, ja. Da können wir halt das zusammennehmen mit der Sendung wegen WLANs und so weiter. Da gab es nämlich auch eine Sendung, wo wir halt erklärt haben, wie das alles mit den Frequenzbereichen ist.
Ja,
man
ja,
könnte halt zum Beispiel das, was wir normalerweise aussenden, können wir hernehmen. Und da oben drauf können wir halt so ein CDMA, für die es nicht kennen, Code Diffusion Multiplexing Verfahren verwenden, damit wir halt unser Code in Rausch umsetzen und den Rausch halt dabei spielen und das ist halt so ein wenig Rausch, aber ob das ganze Frequenzspektrum, damit man es halt nicht stört. Das könnte tatsächlich funktionieren. Alles wäre cool.
Mhm. Gut. Gut. Im 76 kam dann die etwas kleinere Floppy, das waren dann nur noch 5,25 Zoll mit Datenkapazität von 360 Kilobyte mit neueren Verfahren neueren, in Anführungsstrichen, Verfahren konnte man da bis zu 1,2 Megabyte draufsetzen, aber das war dann schon...
1,2 auf dem 5...
aber das war dann schon echt selten. Ne? Die sind dann auch nicht mehr besser gewesen, weil immer wieder Daten verloren gingen.
Ah, okay. Weil ich weiß noch, dass der die neuere 3. Was ist das, Floppies, die ich daheim auch noch habe?
Ja, 3,5 Floppies, die sind von 88. Ja, 3,5, ja. Die hatten maximal 2,88 MB, aber das waren sehr seltene. Die häufiger waren, die 1,44 MB, die hat man öfters gefunden.
Ja, genau, das sind die einzige, die ich mal gehabt habe. Die ich halt immer noch brauche, weil ich habe so einen tollen alten Laptop, wo ich halt irgendwie Floppies drinstecken kann und weiterhin nichts. Ich habe auch keine Anschlüsse. Das ist ganz toll.
Ich weiß nicht. Also ich hatte auch schon mit Floppies gearbeitet. Also mit 3,5 Zoll Floppies. Und das Schlimme war dann immer, ich installiere Windows 3. Irgendwas. Und ja, ich installiere. Und dann legen Sie Diskette 10 ein. Diskette ist nicht lesbar.
Nein. Genau. Ich habe das früher immer gemacht mit Computerspiele und ich habe dann halt Safe Games gehabt und haben alles auf dem Floppy gebackupt, ich und mein Bruder. Weil man braucht ja Backup, weil wenn der Rechner dann mal abstürzte, dann braucht man halt die Safe Games und die musste man vielleicht auch übertragen auf einen neuen Rechner. Und das hat man alles mit Floppies gemacht. Und dann habe ich irgendwann selber einen Rechner gekauft und habe ich gemeint, da muss unbedingt ein Floppy Drive drehen, sonst kann ich meine Safe Games nicht haben. Aber es kam am Ende darauf hinaus, weil ich war dann halt bei so einem Computershop und er hat dann gemeint, ja, Floppy Drive, das braucht doch keiner. Weil ich habe da ein CD und ein DVD-Laufwerk, dann braucht man doch kein Floppy Drive mehr. Das war ganz lustig, weil ich habe das sehr länger an so einem Floppy Drive festgehalten.
Floppy Drive ist immer wichtig.
Jein. Ja, stimmt, wenn man sich mal spontan ein Windows 3.1 installieren will.
Ja, also, weil, man kann sich ein Windows 8 installieren mit Floppies. Das sind halt nur 1400 Floppies.
Ja, oh, so wenig. Super.
Ja, okay. Das ist ganz toll.
Muss halt nur alle Naslange neu.
Ich glaube nicht ernsthaft. Es ist, glaube ich, nur irgendein geschopptes Bild, das mal in so sozialen Medien rumgeistert.
Oh ja. Das ist auch immer toll. Ich habe so eine ähnliche Erfahrung auch mal mit Computerspiele gemacht, weil das war auch die Zeit, dass es nur halt CD-Laufwerken gab. Und dann war halt das DVD war ganz neu und ich habe dann irgendwie eine DVD, das war ein Spiel, der kam zuerst auf DVD aus und ich hatte halt das Problem, ich hatte kein DVD-Laufwerk. Ich wollte nicht irgendwie x100 Euro ausgeben für so ein Ding. Und dann habe ich halt der 60 CD-Version gekauft und das ist immer noch scheiße, weil ich habe dann eine LAN-Party gehabt mit den Kubus von mir und da habe ich halt allen halt die ganzen Stack CDs hergenommen und da halt das Ding installiert und war dann erstmal 3 Stunden unterwegs mit das Ding installieren. Oh, das war eine andere Zeit.
Zu CDs und DVDs wollen wir später kommen.
Ja, das glaube ich auch.
Das, was irgendwie jetzt in Vergessenheit geraten sind ZIP-Laufwerke. Kam 1994 raus, war eigentlich mehr oder weniger damals schon was sehr Tolles. Ich meine, es war ein magnetisches Speichermedium, auswechselbar und man konnte es halt wieder beschreiben. Es hatte schon so in der ersten Form so 100 Megabyte. Das ist halt schon viel, da passen mehr als nur ein Safe Game drauf.
Ja, genau.
Da konnte man zum Beispiel Windows 3.1 auf nur ein Laufwerk draufsetzen. Yes. Angenommen, dass BIOS uns unterstützt, das Laufwerk.
Wir hatten immer so ein externes Laufwerk dafür. Das hat eigentlich auf jeder Windows-Rechner funktioniert, weil wir hatten da irgendwie Treiber und so und dann hat das getan.
Ja, ich habe noch so eins irgendwo mit mir rumliegen. Hat eine Parallelschnittstelle zum Anschließen, nur mein Laptop hat keine mehr.
Ah, scheiße.
Und ich bin mir noch zu geizig, mir ein ZIP-Laufwerk mit USB-Anschluss zu kaufen.
Ja, gut, das würde ich auch verstehen. Mit solchen ZIP-Laufwerk, nee, das war eine ganz komische Erfahrung.
Also, eins muss man den ZIP-Laufwerken schon sagen, sie sind, obwohl sie genauso groß sind, halt haben nicht höhere Speicherdichte und sie halten.
Kosten aber irgendwie auch ein paar Euro, ich schaue gerade mal. Das Beste, was ich sehe bei Amazon.com, waren gleich mal so 190 Dollar.
Boah, pro Diskette?
Nee, Laufwerk.
Ja, die sind halt schon alt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob iOmega die überhaupt noch herstellt.
Ich vermute das eher nicht.
Ist von iOmega, keine Ahnung.
Ja, das heißt noch nicht, dass sie es noch bauen. Das kann auch eine alte sein.
Aber ich habe halt mir mal welche aus dem Archiv gekramt und mal alle ausprobiert. sie waren alle lesbar und ich hatte da zum Beispiel auch noch Daten von Vorbesitzer drauf gehabt. Ja, es waren hauptsächlich MIDIs. Hm? MIDI-Files.
Ah, okay. Ah, das gab's auch mal, ja. Ja, genau. Nee, ich habe damals immer gemeint, weil mein Vater hat so ein ZIP-Laufwerk gekauft und das war irgendwie 100M und das, ich habe mir immer gewundert, warum er das gekauft hatte, weil wir hatten halt ein, zwei Jahre später gab es halt schreibbare CDs und da konnte man halt 700 draufhauen und ich habe, ja, da habe ich einen Haufen CDs und die kann ich alle noch lesen, also auch aus dem Zeit eigentlich.
Also ZIP-Laufwerke haben später 700, bis zu 750 MB speichern können. Sind aber halt in Vergessenheit geraten, weil sie halt relativ teuer sind, wie Lukas gerade gesagt hat. Mhm. Ja, damit haben wir mehr oder weniger die magnetischen Speichermedien mal vorerst abgehandelt.
Nein, ich meine, es gibt natürlich noch einen wichtigen, den wir vergessen haben.
Ui, die wären?
Der Harddisk.
Festplatten.
Ja, Festplatten.
Ja, stimmt.
Viel zu modern, kommt später.
Festplatten gab es schon seit weiß ich wie lang. Man hat sie halt früher mit... Also, ich hatte noch einen Rechner gehabt, wo ich dann tatsächlich in meinem BIOS, also dem Grundsystem im Computer, wie man sagt, musste ich noch die Anzahl der Zylinder, Köpfe und Sektoren eingeben.
Ja, okay. Das ist aber ganz, ganz... Mhm.
Also Zylinder waren ja mehr oder weniger, wie viele Ringe man hatte, ne?
Ah, okay.
Die Sektoren waren ja, wie viele Bereiche man pro Ring hatte. Und was waren die Köpfe?
Die Köpfe sind die Dinge, die drin
bewegen, die um das
zu lesen.
Genau, ja, die Anzahl der Scheiben übereinander.
Das mit dem Zylinder habe ich nie verstanden. Ich habe das auch mal in Vorlesungen gehabt, irgendwie bei so einem Linux-System und das, nie verstanden.
Ja, das hat man dann schon relativ bald abgelöst, weil wenn man sich dann so vorstellt, man teilt einen so eine Festplatte in gleich viele Sektoren auf, dann hat man irgendwie... sozusagen innen drin weniger Fläche pro Sektor, aber außen drin irgendwie mehr Fläche.
Aha.
Also ist man davon abgekommen und hat dann Logical Block Addressing gemacht. Wobei das irgendwie nicht auszusterben war bis, keine Ahnung, es hat sich gehalten bis, ich glaube das letzte System, was ich damit tatsächlich am Laufen sehen hatte, war ein Windows 2000 oder Windows Millennium.
Millennium. Gut.
Also
ME.
Ja, ich wollte nicht sagen.
Wir wollen hier nicht rumbashen.
Nee, genau.
Das machen wir in einer anderen Sendung.
Ganz gerne. Ich bin dabei.
Okay. Kündigst du uns ein nächstes Lied an, Lukas?
Ja, wir haben jetzt mal wieder einen kleinen Musikblock und anfangen tun wir mit, weil es so überhaupt gar nicht zu dem Thema passt, mit As I Please von den Beatsteaks.
So, willkommen zurück bei Def Radio, hier auf Radio Free FM. Ihr könnt uns anrufen im Studio unter der Rufnummer 0731 938 6299, oder ihr könnt uns im IRC erreichen bei irc.in-ulm.de im Channel Def Radio. Oder ihr könnt uns auch im Twitter erreichen an @dev_radio. Ich bin Ricky.
Ich bin Lukas.
Ich bin Renz.
So, wir hatten das Thema Datenträger. Wir hatten vorher mehr oder weniger die damals gängigen magnetischen Datenträger durch.
Genau.
Und wollen dann in Richtung aktuelle Datenträger gehen.
Genau.
Der erste Schritt dahin hat irgendwie mehr oder weniger Sony versucht. Naja, was heißt versucht? Eigentlich kam ja zuerst die Laserdisc, der optische Datenträger Laserdisc. Viele fragen sich, was ist Laserdisc?
Ja, das gibt's eigentlich nicht, oder?
Doch, es ist immer...
Ja, ich nicht find, mehr.
Es gibt's immer noch.
Okay, ich nehme alles zurück.
Also Karaoke-Liebhaber werden lieben Laserdisc über alles, weil die im Vergleich zu DVDs einfach immer noch um Längen besser sind. Sie sind halt nur etwas bulky, weil die sind so groß wie Schallplatten und haben maximal eine Stunde Abspiel.
Das ist doch Dauer. Viel länger als eine Schallplatte. Schon. Ich meine, eine Schallplatte macht ja eine noch kurz, kleine halbe Stunde.
Karaoke-Fans sind auch eh komisch.
Okay, das ist eine gefährliche Aussage.
auf der Laserdisc hat man die Videodaten analog noch gespeichert. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber das ist das, was man in der allwissenden Müllhalle findet. Die Audiodaten konnte man wahlweise analog und digital speichern.
Okay, vielleicht macht es ja Sinn, dass wir hier kurz einen Schritt zurücknehmen und mal genau definieren, was wir jetzt eigentlich mit analog und digital meinen. Weil es ist mir jetzt unklar, was heißt jetzt analog und was heißt jetzt digital. Weil für mich ist ja analog irgendwas, das halt irgendwo drauf liegt mit irgendwelches physikalisches Medium. Und das ist eigentlich ja alles. Ich meine, alles, das gespeichert wird und permanent bleibt, ist ja analog für mich als Computerperson.
Ja, auf
und für mich als halt Musiker wäre ja alles analog, wäre alles, das nicht irgendwie in digitale Signale umgesetzt wird. Zum Beispiel CDs wäre dann ja digital und Schallplatten wäre ja dann analog.
Genau.
Und wie es bei Kassette aussieht, zum Beispiel, wir haben jetzt die ganze magnetische Träger abgehandelt und das ist mir jetzt immer noch unklar, welche jetzt analog sind und welche digital sind.
Also die VHS-Kassetten haben alle Daten mehr oder weniger analog gespeichert. Mhm. Sie hatten, glaube ich, irgendwie so noch eine Zusatzspur, die digitale Daten enthielt.
Aha.
Das war dann so, ja, hier fängt der nächste Chapter an.
Ah, okay, das so, der digitale Teil war eigentlich nur, um anzugeben, hier fängt jetzt was an und hier ist jetzt was anders und die tatsächlichen Daten sind dann allen analog gespeichert worden.
Mhm.
Okay. Und das hat dann funktioniert. Ich meine, ich weiß ja, bei Schallplatten ist es mehr oder weniger so ein Formteil und wenn man halt so ein kleines Zückchen Metall nimmt und dann irgendwie einen Trichter dran, dann kann man halt das Ding abspielen, ohne irgendwie Laufwerk oder was dann auch immer. Man muss halt nur sorgen, dass das Ding dreht. Und das geht ja bei digitalen Sachen, glaube ich, nicht. Oder? Bei digitalen Sachen muss ich ja irgendwie umrechnen, sage ich jetzt mal. Weil ich habe ja ein encodiertes Signal und das, ich glaube, das ist vielleicht, wo der Unterschied genau liegt zwischen analog und digital. Mhm. Digital ist ja irgendwie encoded, kann man ja zurückrechnen. Und bei analog ist es ja quasi sofort abspielen.
Ich tue mir ein bisschen schwer, weil einem VHS, die bekannt ist, dass man analog speichert, das Ding ohne Abspielgerät anzuschauen. Sinnvoll.
Das weiß ich nicht.
Och, wenn du das so anschauen und lesen könntest, also der Mensch ist halt, hat halt nicht die richtige Peripherie oder Hardware, sag ich mal. Also die Augen bringen es halt nicht ganz fertig, den Scheiß direkt anzuschauen und zu sehen und dann zu kapieren. Und deswegen muss man sich dann dadurch Technik behelfen. Aber im Endeffekt ist es halt doch irgendwie so analog und anders.
Vielleicht ein anderes Aspekt, das man dabei betrachten soll, ist das, wenn man das abspeichert, man digitale Media könnte man ja für beliebige Sachen verwenden.
Ich mein, also man kann irgendwie digitale Medien, sagen wir mal, einfacher und akkurater vervielfältigen, weil man weiß ja, was es heißen soll.
Na genau. Beliebige Arten von Daten drauf speichern. Vielleicht ist das auch ein wesentlicher Unterschied. Weil bei Schallplatten kann man eigentlich nur Musik drauf speichern. Weil wenn man was anderes auf eine Schallplatte, ja gut, Schallplatte ist dann einmal schreiben, aber auch wenn man versucht, da was anderes drauf zu schreiben, das geht nicht wirklich, weil es ist ja nur Audio. Das heißt, wenn man das machen möchte, dann muss man irgendwie seinen Teil in irgendwie Audiosignale umsetzen und das abspeichern. Und dann ist es wieder, könnte man natürlich argumentieren, dass es trotzdem wieder digital ist. Schwierig. Aber ich glaube so, die Grenze analog-digital ist ja nicht so klar, wie ich vorher behauptet hätte.
Ja. Was hat die Laserdisc, zurück zur Laserdisc, was sie nochmal alles ausgezeichnet hat? Sie war groß, konnte ein... die ersten Laserdiscs waren etwas nicht so haltbar. Das hat man das gleiche Problem damit mit CDs auch gehabt. Interessanterweise gab es eine Laserdisc, also eine Charge von Laserdisc, die alle gleich befallen waren und relativ schnell kaputt gingen. Und der Film, der drauf war, hieß zufälligerweise auch noch Eraser.
Ah, ja, ja.
No pun intended.
Ja, vielleicht doch.
Aber daran hat man auch so gemerkt, dass man bestimmte Sachen nicht reintun sollte zum Geld sparen. Ich meine, gleich so ähnliche Probleme hat man mit der CD ja auch. Die Compact-Disc, 1992 als erstes rausgekommen. Ist nur in dem Fall nur lesbar und konnte, naja, man hat Audiodaten irgendwie in einer Art digital aufgenommen. Es war die nicht wirklich komprimiert, es war halt aber irgendwie noch immer noch digital aufnehmbar.
Es war einfach aufgenommen. Ein Codec. Es gab einfach einen Codec, der das Ding umgesetzt hat. Hm? Und das war so WAV, aber nicht so ganz. So was war es, glaube ich. Meine Frage wäre eigentlich gewesen, ich meinte mal gehört zu haben, dass Sony und Philips das eigentlich zusammen entwickelt haben, den CD. Stimmt das?
Es gab sicherlich ein Konsortium, das das irgendwie gebaut hat.
Mhm. Ja, ich meinte, das war hauptsächlich Philips und Sony, aber weil du gerade erklärt hast, dass Laserdisc auch von Sony war, wollte ich eigentlich wissen, hat man das irgendwie die Fehler von halt Laserdiscs irgendwie korrigiert oder hat man das ist es mit reingeflossen oder hat man das einfach ignoriert?
Laserdisc, weil habe ich jetzt nicht gesagt, dass es von Sony ist, aber es ist aber auf jeden Fall irgendwie reingeflossen, also insbesondere diese Sache mit, dass die Silberschicht irgendwie alle abgeblättert ist.
Ah, ja.
Das ist auf jeden Fall mit reingeflossen. Die ersten Compact-Discs hatten auch tatsächlich eine sehr genaue Definition, was möglich ist und was nicht. Also wie dick sie sein darf, es war alles genau definiert. Okay. Und es hat sich in der Zeit, Laufe der Zeit immer wieder weiter aufgeweicht. Mhm. Und ich meine, es konnten halt genau Daten, Audiodaten drin sein oder Datendaten. Mhm. Und nicht beides gemischt, das kam erst später. Weil irgendwelche Leute meinten, das wäre doch cool. Und ja, dann, genau. dann fing das halt an mit den ganzen Formaten. Mhm. So irgendwie, du konntest irgendwie zuerst Audio und dann Daten haben. Das hat halt so funktioniert, aber die so einfache CD-Player mochten das so gar nicht. Mhm. Weil sie haben dann versucht, den ersten Track abzuspielen. Nee, ja. das hat funktioniert. Es gab noch das auch noch andersrum, Datendaten zuerst und dann Audiodaten. Mhm. Das mochten die CD-Player erst recht nicht, genau. Weil die haben einfach versucht, die Datendaten abzuspielen und im Fall sind die Lautsprecher kaputt gegangen.
Kaputt gegangen, okay.
Ja, das macht sehr komische Sachen.
Ah, okay.
Ja, die haben halt gemeint so, Signal muss ein Lied sein, weil ich bin CD-Player. Schau ich mal, dass ich das irgendwie in Tone umwandle und so. Und, komm. Ganz komische Töne dabei raus und da komme ich jetzt gar nicht mit klar und ich gehe kaputt.
Nee, also das war irgendwie so, dass die Daten sehr komisch waren und die Lautsprecher so angesprochen haben, wie man Lautsprecher eigentlich nicht anspricht und dementsprechend die dann irgendwie durchgebrannt sind.
Okay, komisch. Ja, ich das früher auch.
Es kann auch sein, dass es ein Urban Legend ist und ich das nur einfach glaube.
Das kann auch sein, das wäre natürlich toll. Nee, ich habe früher mal auch solche Art von CDs gehabt, weil das war mal tatsächlich ja Spielen, die das so publiziert werden, meines Wissens. Weil dann ist halt erst ein Track ist ja halt das Spiel und alles, was danach kommt, sind halt Musiktracks. Und aus irgendeiner Grund, keine Ahnung welcher, hat man gemeint, man sollte doch 90% der CD halt voll machen mit Musik statt mit Spielcontent. Weil, ja.
Naja, es ist einfacher. Also früher hat man CD-Laufwerke auch noch gerne so im Computer angeschlossen, dass man einen direkten Kanal vom CD-Player auf die Soundkarte hatte. Und damit musste man, wenn das Ding schon im richtigen Format abgespeichert war, war halt im CD-Laufwerk schon direkt ein CD-Player integriert, der hat dann einfach nur noch abspielen müssen, während der Computer dann damit nichts mehr zu tun hatte.
Ah, okay.
Und der hatte dann keine Leistung drauf gebraucht.
Ja, okay. Das macht tatsächlich Sinn. Wow. Habe ich doch was Neues gelernt.
Ja, das Kabel gibt es zwar immer noch, aber irgendwie sehe ich immer mehr Rechner, wo das nicht mehr angeschlossen wird. Ah, okay. Und dann funktionieren plötzlich alte Spiele nicht mehr, weil dann so, wo kommt die Musik?
Ah, weil das ist irgendwie, ist es mit dem Knöpfen, der früher mal drauf waren. Weil früher habe ich mal halt mal CD-Laufwerk gehabt, wo halt ein CD reinstecken konnte und da war halt unten war irgendwie Play und Next und sowas vorne drauf.
Das war tatsächlich auch so verwendet, ja.
Okay. Ich habe das noch nie, ich habe mehrmals halt drum gespielt, weil ich war ja jung, ja, deswegen drückt man halt auf den Knöpfen, weil es sind ja Knöpfen, drücken. Aber hat halt nicht funktioniert. Oder hat nie nichts gemacht eigentlich.
Ja. Dann immer komisch. Es musste halt das Richtige drin liegen.
Aha, okay.
Jetzt habe ich mich so gefreut, dass irgendjemand was im IRC schreibt und das ist doch nur Lukas.
Hast du geschrieben?
Es kam gerade irgendwie bei mir erst an.
Ich habe nichts geschrieben.
Du warst noch nicht mal drin.
Also ich habe hier einen Lukas, der Blur geschrieben hat.
Ja, aber es ist nicht der Lukas.
Ich bin definitiv nicht.
Weil der Lukas hat immer noch keinen.
Ich habe immer noch keinen funktionierenden IRC-Client.
Ah. Das ist ein anderer Lukas.
Es gibt mehr als einen Lukas auf der Welt. Nein. Oh.
Ich glaube, wir haben damit bewiesen, dass wir tatsächlich live sind.
Ja, genau. Ist doch toll. Es kam auch mal ein Anruf. Wir freuen uns.
Es gibt Interaktion. Wir hatten vorher, während Musik lief, aus Versehen geredet und hat uns Matu angerufen und gesagt, dass wir im Radio zu hören sind und gefragt, ob das tatsächlich Absicht ist. Das war eher so nicht Absicht. Ich habe von den 3 Mikrofonknöpfen einen vergessen.
Ganz toll. Ja, ja. Naja, das ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen, dass man auch zuhört. Was gibt es dann neben CDs noch? Weil da sind wir aufgehört.
Ja, bei CDs hat man mehrere Formate definiert und sehr magische Sachen damit gemacht. Mhm. Du hast sicherlich von der Video-CD schon mal gehört?
Jein, nur als halt Magic von irgendwelches Programm, das mich CDs schreiben lässt.
Es macht auch sehr starke Magic. Und zwar schreibt das pro Sektor, wenn du eine Video-CD schreibst, schreibt das pro Sektor irgendwie so 10% mehr Daten auf den Sektor.
Ah, und der nimmt halt diesen Checkbits,
schreibt er. Diese 10% nutzt er dazu, um das Audiosignal reinzuschreiben. Den Rest benutzt er für Daten, für Videodaten.
Okay.
Die grausige Qualität.
Macht es vielleicht Sinn, noch über den tatsächlichen Technologie, die da drunter liegt, zu reden? Oder habt ihr da nicht irgendwie nachgeschlagen, wie das genau funktioniert? Ich habe da irgendwann mal eine Erklärung gehabt, wie das ungefähr funktioniert. Und das sei nämlich wohl, das ist halt irgendwie eine Laser und die macht halt aus Reflexion, damit kann er die Daten auslesen. Mhm. Und es gab halt, das Neue beim CD war halt, dass es irgendwie viele Checkbits drin waren. Und da hat man dann irgendwie schlau auf dem CD gekodiert, damit man halt, auch wenn mal welche Bits nicht da waren, konnte man trotzdem noch das Ganze rekonstruieren. Weil es war ja so ein Error-Correcting-Code, dass man vielleicht auch Netzwerk
der war dabei. Der ist dabei. Mhm. Der ist tatsächlich irgendwie, wenn man einen 1:1 Dock der CD macht, also ist der tatsächlich, ist der Error-Code tatsächlich auch in der ISO drin.
Ah, okay.
Deswegen macht das sehr komische Dinge. Also es gibt tatsächlich Programme, die man hernehmen kann, um diesen Code rauszurechnen, damit man Platz spart. Nur bevor man das auf irgendwie tatsächlich sinnvoll lesen kann oder auf eine CD brennen kann, sollte man diesen Code wieder reinschreiben. Da gibt es tatsächlich Tools dafür. Aktuell halt obsolet, weil die Datenleitung ist größer als die Zeit, die man zum Rechnen braucht.
Ja, gut.
Aber habe ich einmal gesehen, das war keine Ahnung mehr.
Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es, vielleicht ist es sogar für so eine Copy-Protection-Geschichte. Ich weiß noch, während ich ziemlich jung war, gab es irgendwie CDs und die haben dann was ganz Komisches gemacht. Und wenn man halt der gleiche CD nochmal hatte, dann hat das nicht unbedingt funktioniert. Weil ich hatte ich halt Spiele gekauft und ich hatte dann halt noch kein Internet. Deswegen habe ich halt irgendwie von einem Kumpel von mir, glaube ich, habe eine Kopie gemacht, habe ihm dann eine Kopie gegeben und dann festgestellt, mit der Kopie funktioniert aber nichts. Das war eine ganz komische Erfahrung.
Man kann halt ziemlich alles von der CD benutzen. Was, sobald es irgendwie vom Standard abweicht, kann man das dann irgendwie als Abspielschutz benutzen.
Das ist doch toll.
Es ist ja nur ein Abspielschutz. Kopieren kann ich es ja, wie ich will.
Aber gibt es da eigentlich auch Tools, die man irgendwie verwenden kann, um mit, damit rumzuspielen? Oder? Weil ich meine, es gibt da immer diesen magischen CD-Brenner-Tools. Und es ist halt unklar, wie das Ganze überhaupt funktioniert.
Also das, was tatsächlich als früher Abspielschutz benutzt wurde, war dann irgendwie zu bauen, ja, ich baue jetzt Audio-Track, Datentrack und Audio-Track, weil das ist dann überhaupt gar kein Standard und die meisten meinen dann, Kopierprogramme meinen dann, ich mach das nicht.
Okay, das ist aber treu. Weil was eigentlich ein viel sinnvolleren Kopierschutz war, war damals aus den, ich glaube, der Floppy-Zeit, denn dass man halt etwas, was einfach, das Spiel hat dann einfach gefragt, so von, ja, was steht jetzt auf Seite X und Wort I vom Manual? Schreibt das Wort mal rein.
Das ist tatsächlich ja irgendwie sinnvoll, ja, weil genau. dann muss man halt tatsächlich beweisen, dass man, das ist ja dann kein Abspiel, ist ja kein Kopierschutz in dem Sinne, sondern ja auch nur ein Abspielschutz, aber erfordert, dass man ja die Voraussetzung, wir haben das Ding sinnvoll gekauft, also werden wir auch das Manual dabei haben.
Zu den Zeiten gab es so Sachen wie Copyshops und so.
Naja,
die haben dann auch voll viel Umsatz gemacht, weil auf einmal waren sie so, boah, muss Handbuch haben, hab aber nicht Handbuch, will Handbuch. Hast du Handbuch? Ich kopiere Handbuch.
Ja, ich habe damals das Problem gehabt, ich habe dann ein Spiel gekauft, das war irgendwie so ein CD von so einem komischen Hersteller, da hat er irgendwie zwei Spiele auf ein CD geschrieben. Das war natürlich ganz toll und einer davon hatte solchen Schutz. Und das, ich glaube, das war Civilization 1 damals. Da habe ich den gespielt und dann kam irgendwie nach X Turns kam halt so eine Frage von, such jetzt mal diesen Tag aus diesem Tag-Tree raus. Und was sind die Voraussetzungen für diese Technologie? Und das war halt ganz toll, weil ich hatte natürlich kein Handbuch dabei, weil ich habe ja das Ding gekauft und es war nur ein CD, eigentlich ein Doppel-CD. Und da war halt kein Manual dabei. Das war ganz toll. Irgendwann kannte ich halt diesen ganzen Tech-Tree von Civilization kannte ich ja komplett auswendig, weil ich musste da halt angeben, welcher Tech den Herausforderung war.
Wurde zufällig ausgewählt, diesen Tech-Tree-Teil will ich haben, sag mir, wie ich da hinkomme, sag mir, wieso ich da hinkomme.
Ja, genau. Ja, es gab dann zwei Tech-Voraussetzungen für den neuen und man musste immer die richtige zwei Voraussetzungen machen. Auswählen aus dem Multiple Choice.
Auch beliebt sind irgendwie Dongles. Die früheren waren halt nicht mit USB, sondern tatsächlich, man hat dann irgendwie so ein Ding an den Parallelport angeschlossen.
Wow.
Das war, ja, wenn man das Ding aufgemacht hat und dann gesehen hat, was das Ding war, das war halt so, ja, ich habe einen Parallelport und zwei Widerstände dran.
Das habe ich nicht mitgemacht.
Das war ein Bomberman-Klon bei mir. Dyna Blaster, wenn das was sagt.
Alles vor meiner Zeit.
Das Ding hat gestartet, aber erst wenn es dieses Ding erkannt hat, konntest du tatsächlich ins Spiel rein. Sonst kam nur die ganze Zeit Demo-Version. Ich zeig, wie das Spiel. Okay. Ich zeig, was im Spiel sein könnte, aber du wirst es nicht spielen können.
Ja, das ist toll. Ja, lustig. Aber zurück zum CD. Wir haben jetzt die ganze Zeit über CD geredet und was das alles so kann. Mir ist gerade eingefallen, es gab auch mal ein, wie hieß das, Super Audio CD, glaube ich, SACD. Weißt du, aus welcher Zeit das ist überhaupt? War das nach oder vor dem DVD? Weil das Idee vom SACD war halt, man hat irgendwie ein CD gehabt und man möchte jetzt ja irgendwie höhere Qualität haben und dann hat man dann den SACD ausgefunden und das waren irgendwie, was war es, 24-Bit statt 16-Bit Dichte.
Also so wie ich das jetzt gerade hier sehe, sieht das für mich eher danach aus, als hätte man einfach nur Audio-CD-Daten oder bessere Daten auf eine DVD gepresst.
Das könnte sein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es war eine höhere Qualität und weiterhin ähnlich. Und es hat es halt in so High-End-Sound-Dinge hat es wohl getan. Und es gibt es ja immer noch. Die werden noch verkauft. Ich vermute, ich habe sogar daheim eins.
Also eine CD hatte einen Laser mit 780 Nanometer Wellenlänge verwendet, während die Super-Audio-CD nur noch 650 Nanometer hatte. Ich glaube, dass das dasselbe war wie bei der DVD. Okay. Ziemlich sicher so, ich glaube, sie ist ziemlich sicher sogar, weil DVD ist ja bekannt, dass sie ja einen kleinen, einen feineren Laser verwendet. Ja, 650 mm Nanometer. Okay. Durch die Verwendung eines feineren Lasers sozusagen konnte man eben die Datendichte erhöhen auf 4,7 Gigabyte einseitig und Single Layer. Man konnte, wenn man es komplett ausgenutzt hat, also Double-Sided und Double Layer, konnte man insgesamt 17 Gigabyte draufsetzen.
17 sogar, okay.
Ja, ja. Ja, 9, so. Auf der einen Seite was und auf der anderen Seite was. Mhm. Man musste halt, es gibt aber nicht sehr viele Laufwerke, die das irgendwie sinnvoll nutzen können, weil es ist dann doch etwas nervig, ständig die CD zu wenden,
DVD zu wenden. Der Double-Size DVDs, die ich irgendwann mal gehabt habe, das war halt nur schreibbar, glaube ich. Mhm. Die hatten 8,5 getan. Und ich meine, ja, das war das Maximum.
Du konntest tatsächlich alles kombinieren, mehr oder weniger. Ah, okay. Du konntest halt sagen, du willst die DVD 9, das ist halt die Doppelseite, Double-Layer.
Ja.
Und du konntest sie dann auch noch
Double-Sided
haben, wirklich? Dann war das halt ein bisschen mehr.
Das ist ganz toll.
Es gibt aber nicht viele Laufwerke, die das sinnvoll können. Bloß damit kamen dann Leute auf die Idee, ich mache was komplett Neues. Mhm. Ich mache auf der einen Seite CD-Daten, damit ich es ausspielen kann, abspielen kann im Laufwerk, und auf der anderen Seite mache ich mit DVD-Pressung ein Daten und Video.
Okay.
An sich eine coole Idee. Mhm. Das Problem ist nur, dadurch, dass die DVD feinere Sachen hatte, hat das Ding den Standard nicht unterstützt. Es war etwa ein Viertel flacher als der Standard vorgesehen hat. Demnach konnte dieses Ding, als es verkauft wurde, nicht das CD-Logo drauf haben. Weil das CD-Logo hat tatsächlich definiert, wie groß es sein muss.
Ah, okay.
Ich weiß jetzt gerade nicht, welches es war, aber es gab welche CD und welches Spiel es war, aber es gab es.
Ja, ja, das ist ähnlich so wie bei irgendwie Ausweise und so weiter. Das ist auch ein vordefinierte Große und Länge und Dicke, und wenn man davon abweicht, ist auch alles ganz böse. Nee, genau. Aber noch zum Thema CDs, weil wir haben jetzt die ganze Zeit von halt nur Lese, CDs geredet. Es gab auch mal schreibbare CDs. Das weiß ich noch, weil ich habe damals irgendwie so ein Ding gehabt, wo ich halt selber Daten draufschreiben konnte.
Mhm. Und zwar ja die CD-R, CD-R halt, Recordable, kam 92 raus, mehr oder weniger, für den Markt. Mhm. So wirklich sinnvoll verwenden konnte man das Ding, glaube ich, erst später.
92 war schreibbar, wann war dann der normalen?
82, 10 Jahre vorher.
Ach, 82, okay, habe ich es falsch verstanden, danke. Mhm. Und es gab es halt nur Minus R, glaube ich, ja? Weil bei DVD gab es ja halt noch zwei Standarden.
Irgendwie. Es gab halt nur den einen Standard, weil sinnvollerweise alle dran hoffentlich gearbeitet haben.
Ja, das war bei DVD ganz anders, aber ich glaube, da kommen wir dann nachher noch drauf zurück. Aber dann gab es halt Minus R, aber es gab auch noch Minus RW.
Ja, das war dann die wiederbeschreibbaren.
Ja, stimmt.
Das war, der Unterschied zur einfach beschreibbaren war, man hat halt ein anderes Kunststoff verwendet, das dann je nach unterschiedliche Temperatur eben unterschiedlich dunkel wurde.
Ah, okay.
Also viel dunkler oder gar nicht dunkel. Und dadurch konnte man es halt öfters wieder beschreiben.
Also, ja. Wie hat das Schreibbare überhaupt funktioniert, frage ich mich jetzt erst.
Also man hatte halt einen Laser gehabt, der etwas stärker war und demnach irgendwie halt die CD halt gebrannt hat eben. Es hat halt das, was auf der bei der normalen CD durch die Reflektionsschicht, die ja gepresst ist, nicht reflektiert wird, hat das halt irgendwie verdunkelt beim Schreiben.
Ach so, deswegen hieß es denn auch CD brennen quasi.
Ja, ja, okay. Also du hast tatsächlich die Löcher, die Nullen reingebrannt, nicht die Einsen. Die Einsen waren ja schon da.
Ach so. Das ist wahrscheinlich irgendwie komisch kodiert und nicht, aber macht Sinn, ja. Okay. Und bei einem RW hat das dann wie funktioniert?
Da hat man das halt auch in den Kunststoff reingebrannt, aber je nachdem, welche Temperatur man genommen hat, hat sich das Kunststoff halt jedes Mal verändert und eben dunkel, also es war halt reversibel wieder.
Mehr oder weniger. Es war tatsächlich reversibel, es war nicht, dass es immer dunkler wird. und das ist irgendwann nicht mehr beschreibbar ist, weil ich halt zu oft draufgeschrieben habe.
Ja, sie nutzen sich irgendwie ab, wenn man zu oft draufschreibt, ja. Okay.
Weil ich habe das mal versucht, das hinzukriegen, aber ich habe es nie hingekriegt, das kaputt zu machen.
doch, also ich bin mir nicht sicher. Also die ich hatte, waren dann irgendwie dann so, dass man sie nach dem dritten, wenn man irgendwie beim ersten Mal voll geschrieben hat, beim zweiten Mal weniger voll, beim dritten Mal noch weniger voll, dann konnte man irgendwie für jedem Mal die Grenzen sehen.
Wow, okay, das ist
aber toll. Aber ich wusste halt nicht, also ich hätte nicht gesagt, dass es dunkler ist. Aber irgendwie sieht man auf jeden Fall die Grenze.
Okay.
Sollte man mal ausprobieren.
Das habe ich ausprobiert.
Ja, also mal nochmal, dass man wieder sicher weiß, irgendwo soll sich die Hardware ja noch herkriegen lassen.
Theoretisch ja.
Theoretisch sollte auch in deinem Laptop sowas drin sein.
Nee. CD-Laufwerken im Laptop ist total überbewertet. Sollte man nicht machen. Nee, gut. Das war dann CD. Es gab ja auch noch DVDs.
Genau. Wie das schon gesagt, schon. Ein feinerer Laser konnte bis zu konnte im Normalfall 4,7 GB Daten speichern. Und man hat halt spezifiziert, wie die digitalen Videodaten auszusehen haben.
Okay.
Es sollte MP2 verwendet werden mit einer bestimmten Auflösung.
Ah, da können wir noch eine ganz interessante Diskussion
haben. Und bestimmte Audio-Codecs. Man konnte ein bisschen tricksen und dem dann sagen, ja, das ist, mach einfach, machen wir eine DVD-Struktur drauf, aber jetzt schreibe ich in die MPEG-Datei, die WOP-Dateien rein. Ist ja mehr oder weniger einfach nur MPEG ohne Container.
Ja.
Glaube ich. Möge mich jemand korrigieren, wenn ich was wenig hier Schluss rede.
Gerne.
Dass man einfach reinschreiben, jetzt ist MPEG 1 mit niedriger Rate. Dann konntest du halt viel mehr Video drauf speichern. Die meisten DVD-Player kamen damit klar, weil die meisten DVD-Player konnten noch Video-CDs abspielen, was MPEG 1 verwendet hat.
Jetzt MPEG 1, ja. Und dann gab es halt DVD und es gab dann DVD-R und es gab DVD-R. Und das habe ich nie verstanden, was da los war.
Also DVD-R oder wurde von Pioneer entwickelt. Und ja, sie hatten den Vorteil, sie waren auf jeden Fall lesbar von älteren DVD-Playern.
Aha, okay.
Und da waren halt die Adressinformationen schon vorgepresst.
Die Adressinformationen?
Waren vorgepresst auf der
DVD. Was meinst du jetzt mit Adressinformationen? Ist das die, wo die Tracks liegen? Oder?
Ich weiß nicht. Ich verstehe die DVD auch nicht so gut. Aber sie waren jedenfalls da. Sie waren schon vorgefertigt. Dann gab es halt die DVD Plus R von Philips und Sony. Mit ihrer DVD Plus RW in Allianz.
RW sogar. Ja, es gab ja R und RW.
Ja,
und
dann aber die Plus haben als Logo immer das RW-Logo gehabt.
Aha. Okay, weil ich weiß noch, dass ich früher wollte ich irgendwann mal DVDs kaufen. Und da gab es halt Plus und Minus und R und RW und dann noch beliebige Kombinationen draus. Und ich habe das dann irgendwann einfach mal welche gekauft und das hat dann funktioniert, aber es war irgendwie verwirrend. Gerade wenn man sich da nicht auskennt und nicht Informatiker ist.
Also die DVD Plus R hatten dann irgendwie andere Vorteile gehabt. Und ja, sie waren mehr oder weniger beide gleichwertig, weil neuere Player konnten einfach alles abspielen. Und neuere Brenner können auch beides bespielen. Deswegen kann man nicht wirklich sagen, dass da jemand verloren hat oder nicht.
Okay.
Also man... Die einen empfehlen dann einen irgendwie, ja, wir nimm für Kompatibilität minus R, aber plus RW, weil.
Weil halt, ja,
okay.
Ja.
Okay, minus R wegen Kompatibilität, die tatsächlich ja auch wirklich kompatibler waren, plus, aber plus RW wegen irgendeinem anderen Grund. Genauso kam dann später, haben sie dann, um sich zu übertrümpfen, eben versucht frühzeitig Double-Layer-Brennen einzuführen. Hat halt gebraucht, dass eben auch der brennende Laser dementsprechende Linsen brauchte, um richtig sinnvoll fokussieren zu können.
Okay. Es war halt tatsächlich zwei unterschiedliche Leser und nicht irgendwie ein Leser, der einfach runtergedreht wird, wenn es halt lesen muss statt brennen.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Also ich
auch nicht.
Also ich habe bisher nur einen, also wenn ich so einen DVD-Brenner auseinandernehme, was ich schon mal gemacht habe, sehe ich nur eine Laserdiode drin.
Ja, okay. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich so. Oder es sind halt zwei, ja, gut.
Das Einzige, wo ich zwei Laserdioden drin habe, ist, wenn ich eine Kombination von Blu-ray und DVD habe.
Ah, das macht ja Sinn. Aber ich glaube, das Thema Blu-ray und HD, DVD und alles in anderen, das kommt dann nachher, oder?
Bitte?
Das kommt dann nachher, diesen Blu-ray und
DVD. Mhm, kommt dann nachher. Genau. Nach Musikpause, Lukas, was haben wir als nächstes?
Das erste Lied von unserer wunderbaren Musikpause ist Fear Campaign von Fear Factory.
Ah, toll.
Willkommen zurück bei Def Radio, hier bei Radio Free FM. Ihr könnt uns erreichen im Studio unter Telefonnummer 0731 938 6299, im IRC auf in-ulm.de, Entschuldigung, IRC, in-ulm.de oder auch im Twitter @dev_radio. Zum ersten Mal ist endlich mal was im Chat los.
Wir freuen uns. Das erste Mal, dass ich hier war als Gast, war auch was los, weil ich habe dann irgendwie versucht, das anzutreiben, aber das hat damals nie funktioniert. Wir freuen uns, dass jetzt endlich mal Rücksprache kommt. Wir danken uns dafür.
Ich lese den Nick hier mal vor. Ghosty hat gerade geschrieben, der Vorteil bei Plus RW ist CRV. Das bedeutet, dass eine schnellere Positionierung des Laserstrahls möglich ist, da die Drehzahl nicht zusätzlich verändert werden muss. CAV, Moment, den Begriff habe ich immer mal gelesen.
Ich nicht, ehrlich gesagt.
Ich nichts wissen, nicht
das
nichts
arbeiten. Das hat damit zu tun, wie viel Daten pro Umdrehung oder ob pro Winkel oder pro Strecke.
Ah, okay. Und wofür steht das CAV?
Moment, ich habe schon wieder weggeklickt.
Ah, okay, ganz toll.
Ich möchte nicht dafür sorgen, dass hier der Rechner, mit dem ich hier die Musik auch noch abspiele, gleich abschmiert.
Und auch noch das IRC. Das wäre ganz schlecht. Sonst nehmen wir einfach das Thema von Minidiscs weiter.
Minidisc. Haben wir vorher vollkommen vergessen noch zu erwähnen, bevor wir zur DVD kamen. Die Minidisc fällt in die magneto-optischen Medien rein.
Das klingt so toll, Sci-Fi.
Ja, es ist ja mehr oder weniger fancy. Es ist kleiner als eine herkömmliche 3,5 Zoll Diskette, kann 80 Minuten Audio digital speichern, so hat etwa ein Fassungsvermögen von 1 Gigabyte. Nur dass die Daten Minidisc nie in die westliche Welt geraten sind.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe ein Kumpel von mir hat da mal eins gehabt, aber das war, glaube ich, aus der Zeit, dass es schon mehr als 1 Gigabyte Spieler gab, halt als MP3-Spieler. Ich war dann ziemlich verwirrt und habe dann niemals verstanden, warum man überhaupt Minidisc verwenden möchte.
So, ich habe es gerade gefunden, CAV heißt Constant Angular Velocity. Konstante Winkelgeschwindigkeit.
Ja, macht Sinn, ja.
Hätte ich auch drauf kommen können.
Ja, gut, ist bei vielen Sachen so. Minidiscs. Wozu braucht man Minidiscs?
Minidiscs. Das war so gedacht als Konkurrenzprodukt zu Audiodisketten, Kassetten.
Ja. Okay.
Und ja, sie waren tatsächlich ja mehr oder weniger überlegen. Sie hatten eine bessere Audioqualität durch die Verwendung des eigenen Codecs, den Sony da gebaut hat, und konnten halt Daten tatsächlich sicher speichern. Du konntest die Minidisc, wenn sie mal kalt war, tatsächlich neben den Lautsprecher legen, einen Neodym-Magneten draufschmeißen. Gut, damals gab es noch keine Neodym-Magneten.
Magneten dann halt.
Magneten dran schmeißen. Und die Daten waren immer noch da. Machst du das mit einer Audiokassette, sind alles weg.
Alles weg. Ja, das Und das hat man wie gemacht?
Weil und zwar hat man mit einem Laser die eben die oberste Schicht dieses Datenträgers sozusagen geschmolzen und sie mit einem Laser sozusagen polarisiert.
Mit einem Magnet, oder?
Mit dem Magneten halt polarisiert. Ja, genau. Nachdem es halt wieder kalt war, konnte man mit dem Laser halt wieder auslesen und dann hat sich halt durch den Magnetismus der Laser irgendwie dementsprechend verändert. Das ist irgendwie so Physik, die ich noch nicht verstehe. Aber man konnte damit halt tatsächlich zwei verschiedene Zustände unterscheiden, also hat man damit Nullen und Einsen.
Ah, das ist aber toll.
Da man auch noch digital gespeichert hat, im Vergleich zu Audiokassetten, war das halt eine brillante Audioqualität.
Konnte man dann auch von der Dichte her Sachen entsprechend besser abspeichern als auf Kassetten, weil wir haben gerade zum Beispiel von Backup-Tapes geredet, die ganz große von Terabyte Plus. Könnte man damit mit Minidiscs sowas auch erreichen oder sind
ja, die also die nichts? Haben also die neuesten Minidiscs haben etwa 1 Gigabyte Speicher pro Minidisc. Das ist halt für gegen ein professionelles Tape von heute kommt das, kann das nicht anstinken?
Offensichtlich, aber eine große Tape ist natürlich auch viel größer. Und meine Frage wäre ja halt, könnte man theoretisch diese Technik hernehmen, weil es hört sich ja an, ob wir es sich besser gegen halt Dauerspeicher irgendwie
also
verwendbar ist.
Es hält auf jeden Fall besser. Es hat es ist auch relativ besser geschützt, weil die Minidiscs hört sich zwar nach einer CD an, es ist ja mehr oder weniger auch, es würde auch vollkommen ohne auskommen, aber Sony hat beschlossen, alle Minidiscs kommen mit Hülle gleich mit.
Aha.
So ähnlich wie die DVD-RAM, die wir vorher auch noch vergessen haben.
Ach, DVD-RAM, das war so eine komische Sache. Ja, ja, gut.
Der DVD-RAM ist tatsächlich abgestorben irgendwo. Ja, von der Minidisc, für die Minidisc gab es auch portable Spieler, Abspielgeräte, die konnten halt meines Wissens nicht beschreiben. Wobei es auch Diktiergeräte gibt, die auf Minidisc-Basis arbeiten.
Aha.
Also ab und zu sieht man auf Versteigerungsplattformen mit vielen bunten Farben Minidisc-Diktiergeräte im en masse. Die sind anscheinend sehr sinnvoll.
Ja, okay.
Wird schon seinen Zweck haben, dass es die mal gegeben hat und das irgendwie.
Naja, die Minidisc haben sich halt irgendwie sich in die Bedeutungslosigkeit katapultiert, weil Sony der Meinung war, Minidisc darf nur Sony herstellen und sonst kein anderer. Dementsprechend sind die Dinger auch teuer. Ich meine, damals für 15 Mark das Stück, da war man schon billig dran.
15 Mark, wie viel Euro ist das?
57
plus also minus. Vom Kaufwert heute würde ich sagen 15 Euro.
Aha, interessant.
Also vom Kaufwert. Ich meine, vom Umrechnungskurs würde dir die Bank sagen 7 irgendwas, 57.
Aha.
Nee, 67 sogar.
Boah. Gut, aber dann zurück zu meiner Frage, weil ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Um Sachen auf Dauer abzuspeichern, wenn man das mit einem Minidisc machen würde, dann braucht man irgendwie ein rundes Ding, da womit man halt das Lesen und Schreiben machen kann. Weil es sind ja immer halt quasi so wie ein CD, halt flach und rund und das muss halt irgendwie drehen.
Genau.
Deswegen kann man das natürlich nicht so wie ein Backup-Tape einfach beliebig größer machen. Vielleicht ist das der Grund, warum das nicht funktionieren würde. Das macht schon Sinn.
Ja. Aber da kann man ja mehrere haben. Ich meine.
Ja, stimmt, aber man will halt nicht, wenn man ein Backup von mehrere Terabytes macht, möchte man nicht irgendwie jede 10 Sekunden halt so ein Ding austauschen. Das war, es gab vorher das Beispiel von Floppies. Das ist das gleiche Problem dann.
Ja, sozusagen als Nachfolger, aber nur lesbar, hat ja Sony später beschlossen, wir nehmen die Universal Media Disc. Das ist das Ding, was in die PlayStation Portable reinkommt.
Was außer in der PlayStation Portable irgendwie niemals und nirgends existent war?
Ja.
Das ist vielleicht absichtlich.
Ich habe auch keine Ahnung, ob das wirklich noch magneto-optisch funktioniert oder nur optisch.
Ich weiß es nicht.
Ich habe meine PSP nicht auseinandergebaut. Ich möchte sie noch zum Spielen verwenden.
Weil wir gerade beim PSP angekommen sind, da hätte ich eine Frage. Diese ganzen Cartridges, von den NES und all diesen alten Nintendo-Sachen und auch den Gameboys und so weiter. Wie hat das eigentlich funktioniert? War das auch irgendwas Magnetisches?
Sie haben tatsächlich Flash-Speicher.
Entschuldigung, was für ein?
Flash, also Flash-Speicher. Okay. Nicht unbedingt Flash-Speicher, sie haben zum Teil auch noch ROMs gehabt, also aber das ist...
Aber wie hat das funktioniert? Weil das habe ich nämlich, habe mir niemals reingeschaut eigentlich. Ich weiß ja, das Ding, wenn man das vom Internet sucht, dann heißt das meistens irgendwie ROMs und das sei dann wohl ganz toll und eigentlich sind es einfach Dateien, die ich in Emulator aufmache. Aber
tatsächlich, das war ja so, dass sie mehr oder weniger die Daten fest reingebrannt haben.
Ah, okay.
Also man kann, heute würde man das einfach mit Flash-Speicher lösen, weil es billiger wird.
Ja klar, aber das ist so wie was auf dem Mainboard drauf ist. Okay, ja. Interessant. Oder das ist ein EEPROM, sowas?
Höchstwahrscheinlich.
Okay.
Also es gab Anleitungen, wie man bestimmte Spiele sich über einen Übersetzungspatch laufen lassen kann und dann auf eine Custom Cartridge drauf spielen, weil das Spiel nie in der westlichen Welt rauskam und dann viel zu kompliziert war.
Ja.
Aber okay. Dafür könnte ich eine andere Sendung füllen.
Okay, das hätten wir im Hinterkopf dann. Gut, du wolltest noch was über HD-DVD und Blu-ray sagen?
Ja, HD-DVD und Blu-ray. Was haben sie gemeinsam, was ist unterschiedlich? Ja, gemeinsam haben beide, dass sie einen noch feineren Laser im Vergleich zu DVD verwenden. Der hat dann eine kleinere Wellenlänge, das ist dann nur noch 405 Nanometer. Die kleinere Wellenlänge sorgt dafür dann auch, dass der Laser eine andere Farbe hat, nämlich blau. Deswegen dementsprechend Blu-ray. Heißt die Blu-ray Blu-ray. Der Schreibfehler in Blu-ray, dass man das E vergisst, ist Absicht, damit man das patentieren lassen kann und ein Trademark draus machen kann.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist nicht ein Patent, sondern ein Trademark. Genau.
Ja, stimmt, ein Trademark. Die HD-DVD benutzt so ziemlich das gleiche.
Aha, der HD-DVD war dann auch blau.
Ja, gleicher Laser. Sie haben sich nur irgendwie gestritten. Das ist so ziemlich genauso das gleiche wie es waren so ziemlich die gleichen wie beim der DVD Plus und Minus R. glaube ich.
Ja, okay. Ich weiß noch aus dem Zeit, dass das irgendwie habe ich halt von den Tech-Websites angeschaut und die haben dann irgendwann mal behauptet, HD-DVD sei wohl zum Beispiel backwards compatible, während Blu-ray irgendwie semi-standalone wäre, was dann uns nicht erlaubt, in Blu-ray-Spieler DVDs abzuspielen. Stimmt das eigentlich?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie genau das alles funktioniert. Also meiner Meinung nach sollte mich nichts daran abhalten, mit einem blauen Laser die CD auszulesen.
Ja, du hast gerade gemeint, dass die Wellenlänge sich geändert hat.
Ja, aber dadurch ist ja nur der Laser feiner geworden. Aber durch die entsprechende Ansteuerung des Motors, die ja den Laser positioniert, ja erreichen, dass das ja immer noch in der Spur bleibt. Ich habe keine Ahnung, wieso das nicht funktionieren soll. Okay. Ich habe dementsprechend keine Ahnung, wieso in meinem Laufwerk, in meinem portablen Computer, nämlich Laptop, zwei Laserdioden drin sein müssen.
Weil halt.
Naja, du hast gerade ganz am Anfang gesagt, irgendwie, ich glaube 700 und 600 als Werten vor die Wellenlänge von CD und DVD. Ja. Und wenn die Wellenlänge tatsächlich die Wahrheit entspricht, halt die Wellenlänge vom Licht, das aus dem Diode rauskommt, dann wird es natürlich Sinn machen. Weil dann habe ich ja eine kurze Wellenlänge und dann könnte das tendenziell ja mal erstmal nicht funktionieren, weil die Welle zu kurz oder zu lang ist. Je nachdem. Aber vielleicht stimmt das nicht. Ich behaupte es jetzt einfach mal.
Ich habe keine Ahnung, wieso es nicht funktionieren sollte. Das müsste man irgendwann mal recherchieren. Ich habe es noch nicht gefunden. Ja. Vielleicht findet es ja irgendeiner unserer Zuhörer.
Stimmt. Also was ich noch mich zu erinnern glaube, wieso dann die Blu-ray gewonnen hat, weil es gab so drei Hersteller, die haben gesagt, boah, HD-DVD ist voll cool, machen wir. Und dann gab es halt so 5 plus X Hersteller, die gesagt haben, boah, Blu-ray ist voll toll, machen wir. Aha. Und das also das Gerät, das mir jetzt am bekanntesten ist, das HD-DVDs abspielen konnte, war halt für 180 Euro so ein Laufwerk, das man an seine Xbox 360 anstöpseln konnte. Aha. Und dann gab es halt so fünf der größten Entertainment, Home-Entertainment-Hersteller, tralala, die halt gesagt haben, nö, wir machen jetzt halt Blu-ray, und das waren unter anderem dann auch Sony. Das war zum Beispiel so die 360, also jetzt nicht mehr aktuelle Konsolengeneration von Microsoft, konnte eben mit Erweiterung HD-DVD. Jetzt nicht mehr aktuelle Konsolengeneration PS3 von Sony konnte Blu-ray, das allerdings schon ab Werk.
Naja, ich weiß, ich habe das irgendwie mitgemacht, diese Konsole-Geschichte, und ich glaube, der PS3 war ja eigentlich das Erste, das irgendwie gesagt hat, jetzt entscheiden wir uns für den Plattform, und zwar den Blu-ray. Und ich weiß noch, viele Kumpels von mir hatten damals auch ein PS3 gekauft, damit man Blu-rays abspielen konnte, weil das wäre ja billiger als ein Blu-ray-Spieler. Weil
ja,
ein
Blu-ray-Spieler hatte. Ja? Dein Blu-ray-Player war einfach günstiger als, also eine PS3 war günstiger als einen gescheiten Blu-ray-Player kaufen, und so hattest du dann halt dann so, hattest du also den Blu-ray-Player als hübsches Beiwerk, und hattest dann auch noch so eine ziemlich schnieke Spielekonsole daheim stehen
auf einmal. Bis dann die EU auf die Idee kommt, oh, die benutzen, Leute benutzen als Blu-ray-Player, wir müssen das höher versteuern.
Was? Wirklich?
Ja. Solche Sachen passieren immer wieder. Leute benutzen es anders, als man für gewöhnlich es verwendet. Und dann kommt die EU irgendwann drauf, wir müssen es anders versteuern, weil es ja billiger wird. Und wir uns Geld durch die Lappen geht.
Okay.
Passiert öfters immer wieder.
Das wundert mich jetzt eigentlich. Aber okay.
Die EU macht Geld, das wundert dich.
Nee, das wundert mich nicht. Was mich eher wundert, ist, dass das anders gesteuert wird, weil es ist beides eigentlich das Gleiche. Gut, aber es ist vielleicht ein Thema für eine andere Sendung.
Für uns ist es für uns ist vielleicht klar, aber ja, genau. Es ist dann eigentlich ein Unterschied zwischen einem Spielegerät und einem Videoabspielgerät.
Ja, genau, aber das, wieso gibt es da unterschiedliche Steuerklasse? Aber nee, gut. Aber Thema für ein anderes Mal. Genau. Thema für dieses Mal wäre ja neben Blu-ray, was jetzt das aktuellste ist, glaube ich.
Ja, die Blu-ray hat sich eben durchgesetzt. Warner Bros. Hat dann alle Sachen, die sie als HD-DVD rausgebracht haben, nochmal als Blu-ray rausgebracht. Damit
man alles nochmal kaufen muss.
Damit nochmal alles nochmal kaufen muss und damit sie nicht sich ins Jenseits befördern. Die Blu-ray kann in ihrer aktuellen Forschungsversion bis zu 80 GB Daten speichern.
Ja, genau.
Meines Wissens. Das sieht
so gut an. Das kommt ja schon fast an mittelalte USB-Sticks ran.
Was? Ui, nee, ich habe mich geirrt. 100 GB.
Okay, ja, früher war es irgendwann mal 80, das stimmt ja.
Ja, also ich sehe hier dran Triple Layer.
Ah, es wird immer besser. Ist doch toll.
Ja, ich habe dann auch noch was anderes irgendwann mal bei der in Sachen Forschung gesehen. So die komplett durch. So, was heißt transparent? Sie ist transparent, aber hat dann irgendwie so 9 Schichten drin.
Ah, das ist so ein Hologramm-Disk oder wie heißt das? Ja, so, ja, das habe ich mal gehört, ja.
Das war dann auch so, ja.
Das war cool.
Totally not creepy.
Naja, irgendwann werden Flash-Speicher so gut, dass die ersetzen.
Ich wollte mich gerade fragen, wieso braucht man eigentlich überhaupt noch Blu-rays?
Der Abspiel und Lese und, ach, ihr wisst schon, was ich meine, schwerer zu brechen ist.
Was meinst du brechen? Du kannst es doch einfach rüber kopieren.
Eigentlich ja nicht. Also ursprünglich haben sie für HD-DVD und Blu-ray gleich definiert den Standard, wie sie ihr Zeug sichern wollen.
Okay, interessant. Die Erfahrung, die ich mit CDs gemacht habe, ist folgendes. Ich habe daheim einen relativ alten CD-Player und manchmal kaufe ich mich CDs, weil ich bin ja so noch so altmodisch, dass ich gerne was in der Hand habe, und habe mir dann CDs gekauft, und dann haue ich den CD im Spielzeug rein und dann tut's nicht. Und das erste, was ich dann mache, ist, haue es in meinen Computer rein, mache eine Kopie und spiele das dann ab. Ich verstehe das wirklich nicht, warum man sowas macht, weil das Kopieren ist immer klick, einfach, fertig. Mhm. Niemals mitgemacht, dass sowas funktioniert hat.
Also diesen Kopierschutz haben sie Advanced Access Content System genannt und haben halt beschlossen, ja, es muss kryptografisch verschlüsselt sein mit AES. dann ist da noch eine Liste drin von Player-IDs, die geblockt sind. Da gibt es dann das Leute, die dann zu der Zeitpunkt dann gemeint haben, das ist voll böse, weil dann könnt ihr ja dann Hersteller X hergehen und in seine CD reinschreiben, Hersteller Y ist böse und von Hersteller Y aussperren und im Schluss ist dann möglicherweise der Konsument, der Kunde, der
Depp.
Depp, genau. Gut, die Schlüssel sind tatsächlich irgendwann bekannt geworden durch irgendwelche Programmierfehler.
Dafür braucht man ja keinen Programmierfehler, wenn der Schlüssel irgendwo, der muss irgendwo liegen. Und ich meine, als so jemand, der mal Security Master gemacht hat, kann ich doch mit einiger Aussagekräftigkeit sagen, dass es meistens relativ einfach ist,
die Software-Player haben das ja, für Computer haben das ja irgendwie in der Software drin.
Ja, genau. Für den Software-Player ist es noch einfacher. Ja, aber
Software auseinanderzunehmen ist halt einfacher, als jetzt so einen Player herzunehmen und Bits flippen zu lassen.
Naja, der Trick ist halt, man hat ja AES und weil es halt irgendwie ein Gerät ist, das nicht am Internet hängt, ist es eigentlich nicht möglich, der Schlüssel zu updaten. Das heißt, es sind Einschlüsse, die über x Zeit, bis halt es kein Problem mehr gibt, verwendet wird. Und wenn man das irgendwann sagt, ja, den möchte ich nicht haben, dann hat man ja Pech.
Naja, sie können neue Schlüssel reinbauen.
Ja, aber dann funktioniert es ja nicht mehr auf dem alten Gerät.
Ja, sie müssen halt den neuen Schlüssel Sie müssen halt irgendwie etwas nehmen, was so eine Zeitreihe nehmen, wo beide Schlüssel sind. Mhm. Und danach können sie nur den neuen Schlüssel nehmen.
Jein.
So haben sie sich das gedacht.
Ja, dann hätte ich es noch eher so gemacht, dass ich irgendwie ein Update-CD ausgebe und dass mir die halt, wenn man die im...
Ja, Update-CDs sind ja zu teuer, deswegen kommt das alles auf die DVDs rauf, wo sowieso schon die Leute sowieso schon kaufen.
Einigen wir uns auf Kopierschutz, ist voll doof.
Ja, das auf jeden Fall. Gut, hängt das eigentlich das Ganze auch noch mit dieser HDMI-Zeug zusammen oder ist es ganz unterschiedlich? Weil ich weiß noch, damals ist halt den HMI-Standard entwickelt worden. Das ist ungefähr gleichzeitig mit den Blu-ray-Geschichte, meinte ich. Weiß nicht, ob das stimmt, habe es nicht nachgeschlagen.
Ja, es sieht ja irgendwie so auch noch eine Schnittstelle vor, dass man sagen kann, ich möchte, dass das nicht kopiert werden kann. Und dann bauen sie ihm über HDMI irgendwie eine verschlüsselte Verbindung zum Fernseher auf.
Ja, ja, genau.
Und lassen den Fernseher das Ding dekrypten.
Ja, genau.
Aber das ist ja vollkommen nutzlos, weil man kann da so Folien an den Fernseher anbringen, der das dann subpixelweise abgreift.
Das ist aber noch eine Schicht komplizierter. Ja, genau. Der Trick vielleicht zum Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. HDMI ist das, was man normalerweise verwendet, um halt Daten vom Spielgerät zum Fernseher rüber zu übertragen. Und dahin hat man festgelegt, dass den Kanal zwischen dem Spielergerät und dem Fernseher soll auch verschlüsselt sein. Früher war es nämlich so, dass die haben dann gemeint, ich weiß nicht, ob das auch stimmt, dass man bei der Übertragung hier einfach das Übertragen statt auf dem Fernseher irgendwie auf dem anderes Gerät angeschlossen haben und dann gesagt haben, jetzt spiele ich der DVD ab und dann speichere es ab im anderen Gerät. Und weil es unverschlüsselt war, konnte man es einfach abspeichern.
Ja, es gab zwar noch dieses Kopierschutzmechanismus Macrovision. Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber das lässt sich mit einer Extra-Box einfach wegfiltern.
Okay, das kenne ich auch nicht. Gut, aber vielleicht weiter mit dem Arten von Speicher, weil ich habe hier ja in meinem Hand, das keiner natürlich sehen kann, aber das ist ein MP3-Spieler und das ist eigentlich doch viel toller, weil es ist ja klein. Ich meine, es ist irgendwie 60% Bildschirm. Wieso braucht man noch DVDs? Wir haben doch solche Geräte, da habe ich Flash-Speicher.
Flash-Speicher sind erst jetzt so in neuerer Zeit erst tatsächlich so irgendwie hip geworden und sinnvoll verwendbar.
Seit ich im Gymnasium bin, wird das verwendet von allen. Ich war damals noch so outmodisch, ich hatte einen CD-RW-Spieler.
Also die ersten Flash-Speichermedien, die ich hatte, waren irgendwie so maximal ein halbes Gigabyte. hat nicht viel drauf gepasst. Da war das irgendwie einfacher, eine externe Festplatte mitzuschleppen.
Das weiß ich nicht. Ich habe damals einen CD-RW gekauft und das war dann 700 oder 800 MB und dann hatten die meisten Kumpels von mir hatten so 128 und 256 MP3-Spieler. Das war halt billiger und einfacher zu verwenden eigentlich. Und seitdem ist man eigentlich umgestiegen und trotzdem gibt es ja noch DVDs und so weiter. Vielleicht ist es der Hauptgrund, dass es billiger ist, oder?
Wie ist das? DVDs und Blu-rays haben halt den Vorteil, dass die ja angeblich mit ihren Abspiel- und Kopierschutzmechanismen ja sicher sind. Für DVDs hast du ja irgendwie immer noch Macrovision und CSS, Content Scrambling System, was mehr oder weniger einen Teil der DVD einfach verschlüsselt. Was interessant ist, dass es dann wenn du über die richtige Schnittstelle abgreifst, dann irgendwie automatisch entschlüsselt wird. Mhm. Also ASPI?
Ja. Weiß ich nicht.
Wenn das ein Begriff war. Bei DVDs und HD-DVDs und Blu-ray hat man ja eben dieses Advanced ich habe den Namen
vergessen. Advanced Content irgendwas, glaube ich. Genau. Ah.
Und ja, wie man merkt hat, ist es nicht sicher. Aber es gibt immer noch diese Illusion, dass es funktioniert und
es gibt die
Vorteil ist, man kann es nicht überschreiben, man kann es nicht aus Versehen löschen.
Ja, das ist natürlich toll.
Man kann es aus Versehen in die Mülltonne kippen.
Ja, gut. Aber ich glaube, das Ganze ist immer noch billiger auch. Vielleicht ist es der Hauptgrund. Obwohl man natürlich heutzutage eigentlich nur alles im Internet verbreitet. Weil Internet ist ja noch billiger. Hm. Eigentlich. Aber jetzt zum SSDs.
Hm. SSD ist ja mehr oder weniger einfach nur Solid State Disk.
Solid State Disk, ja.
Ja. Solid State Drive. Ist ja nur einfach nur auch nur ein Festspeicher. Ist ja mehr. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es ist nicht einfach nur Flash-Speicher mit einem Interface für das Festplatte?
Wäre gerade auch meine Frage gewesen. Ich vermute, es gibt schon ein bisschen eine Änderung. Da muss ich überlegen. Ich glaube, der SSD hat schon noch was Extras, aber es ist mehr oder weniger. Ich meine, die Grundtechnologie ist, glaube ich, gleich.
So hier steht, also das, was ich finde, ist auch nur, dass es irgendwie Flash-basierte Speicher sind. Mhm. Es gibt anscheinend auch DRAM-basierte Speicher. Mhm. Wobei ich dann frage, wieso das dann als SSD durchgeht, weil das Ding braucht doch ständig Strom. Sobald Strom weg ist, sind Daten auch weg.
Kann ich gerade nicht sagen. Ich bin jetzt nicht mehr drin. Das ist alles lange, lange her.
Die werden halt noch irgendwelche schwarze Magie betreiben, dass es eben nicht so ist.
Naja, du kannst eine Grundspannung draufsetzen.
Ja, gut, ich meine, bei Mainboards klappt es auch mit der Batterie. Ja.
Wobei DRAM, boah, das braucht aber ein bisschen mehr Strom, weil DRAM verliert seine... DRAM ist so ein Speicher, der... ist ein Kondensator, also du speicherst Daten im Kondensator, deswegen muss das immer wieder refreshed werden, bevor die Daten weggehen.
Klar.
Deswegen braucht das mehr Strom.
Gut. Aber für SSDs brauchen wir eigentlich keinen Strom. Hast du nachregistriert, wie genau die unterliegende Technologie von so einem Flash- oder SSD-Speicher funktioniert? Weil das würde mich eigentlich interessieren, weil es gibt immer die Behauptung, dass man so eine SSD-Platte, wenn man die hernimmt und irgendwie, 100.000 Mal überschreibt, dass es irgendwann Teilen davon nicht mehr funktionieren. Und zwar ist es, glaube ich, in Zellen organisiert. Und bei jedem Schreibaktion wird halt mehr oder weniger in Batch überschrieben. Das heißt, und deswegen ist es teilweise auch so schnell, weil man hat ja irgendwie einen Cache und speichert da alles rein und alles das auf quasi so ein Zell mappt, was dann irgendwie, ich weiß nicht wie große Menge, aber zum Beispiel in der Megabyte oder so, dass es in einmal draufgeschrieben wird und in einmal rausgelesen wird auch wieder und in einmal halt hoch kann zum Arbeitsspeicher.
Also so wie ich sehe, ist ja ein Flash-Speicher ja eigentlich auch nur ein nicht dauerhafter Speicher. Aber was ist schon dauerhaft? Also ein Flash-Speicher verliert, glaube ich, seinen Speicher nach 10 Jahren ohne Strom.
Keine keine Ahnung. Aber
10 Jahre ist schon lang. Ich meine, nach 10 Jahren funktioniert das Ding ja eh nicht mehr. Obwohl, der wird sogar in die nächste Zeit, glaube ich, 10 Jahre alt sein hier.
Naja, aber du hast ja immer wieder angehabt.
Ja, ich habe immer wieder neue Ragaben draufgeschrieben, ja.
Ja, ja. Naja, sie speichern ja mehr oder weniger ja ihre Daten ja auch nur in Gattern ab, die irgendwie effizienter sind. Mhm. Funktioniert also tatsächlich so ähnlich wie RAM funktioniert, halt nur irgendwie energieeffizienter.
Ah, okay. Hm, spannend.
Spannend.
Und wie sieht es eigentlich mit die Datenrate aus? Weil die Datenrate ist jetzt, ich meine, ich habe ja jetzt vorher gesagt, hi, es gibt ja Zellen und man kann die halt in einem Takt auslesen.
Also anscheinend ist die Datenrate immer nur von dem Interface abhängig. Aha. Und der Qualität der Leitungen.
Mit welchem Interface meinst du jetzt? Die Interface zwischen Platte und halt die tatsächlichen Zellen?
Genau, oder? Also zum Beispiel, also bei den meisten USB-Speicher sind ja Flash-Speicher, hast du ja die Limitierung, dein USB ist zu langsam.
Ja gut, aber man würde ja natürlich, ich rede ja jetzt explizit von SSDs. Die tun irgendwie von irgendwie 150 bis irgendwie 600 oder sogar 800, glaube ich, Megabyte pro Sekunde. Und ich frage mich dann, wo den enormen Unterschied dann herkommt zwischen halt verschiedene Arten, was eigentlich das gleiche ist. Ich meine, es ist alles SSD, nur ist das eine halt irgendwie 10-mal schneller als das andere oder 8-mal. Ja.
Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass man mittlerweile Flash-Speicher kaufen kann. So irgendwie, wenn man das Geld dazu hat, kann man sich schon so 1 Terabyte Flash kaufen. Das ist, hat eine Form von einer PCI-Karte, die man sich einfach reinstecken kann.
Ja, genau. Das kenne ich ja.
So, mir wird hier gerade gestikuliert, dass Musik kommen soll. Also ja, spiele ich gerade ein bisschen was ab.
Nee, ich glaube.
So, das war Radio Free. Das war Dev Radio bei Radio Free FM.
Genau.
Am Mikrofon war Ricky.
Lukas.
Lenz.
Wir bedanken uns nochmal alle bei unseren Anrufern und Leuten, die uns im Chat was geschrieben haben. Es war schön, mal zu wissen, dass auch tatsächlich jemand zuhört.
Und auch danke für euren Input.
Ja. Dann bis in 2 Wochen. Thema sehen wir dann.
Genau.
Bis dann.